Und jetzt drehen wir die Zeit zurück um genau 80 Jahre, Winter 1946. Sehr spannende Zeit. Zweite Weltkrieg ist seit kurzem vorbei. Vom Wirtschaftswunder ist noch lange nichts zu spüren. Berlin liegt immer noch in Trümmern. Die Menschen frieren, sind täglich auf der Suche nach was zu essen. Und sowohl die Toten als auch der Nationalsozialismus sind noch sehr präsent. In diesem Setting spielt der neue Roman von Anne Stern, der Schriftstellerin und Historikerin, die ja mit ihrer letzten Buchreihe Fräulein Gold sehr erfolgreich gewesen ist. Eine Reihe, die im Berlin der 20er Jahre gespielt hat. Und jetzt also der erste Band dieser neuen Reihe, Die Weiße Nacht, so heißt der Band, der erste Fall für Lou und König. Und wir feiern die Buchpremiere nächsten Mittwoch in der RBB Dachlounge. Und vorher ist Anne Stern jetzt hier bei uns. Guten Morgen, Frau Stern.
Guten Morgen.
Lou und König, das sind die zwei Hauptfiguren. Lou ist eine junge Fotografin, die da in den Trümmern eine Leiche findet. Und der Herr König, das ist der Kommissar. Und zusammen versuchen die herauszufinden, was hat es mit der Leiche auf sich. Was sind das für zwei Figuren, die uns da durch den Roman begleiten?
Ja, das sind auf jeden Fall Figuren, die was erlebt haben und die mit einer Geschichte schon in diesen Roman einsteigen. Und Lou ist Fotografin. Sie arbeitet zurzeit nicht, wie sehr viele Menschen in diesem sehr, sehr schrecklichen, harten Winter 1946, 47. Und sie geht eben so durch die Ruinen und knipst eigentlich nur, würde man von außen sagen. Und ich denke, sie macht sich ein Bild von ihrer Stadt, von dem, was übrig geblieben ist. Sie macht eine Bestandsaufnahme. Und dabei gerät sie eben in diesen Kriminalfall, zufällig eigentlich, und begegnet dem Kommissar Alfred König, der wiederum auch eigentlich ein Kommissar wider Willen ist, muss man sagen, der, wie es damals tatsächlich so war, von der Straße weg rekrutiert wurde, um jetzt eben die Kripo zu leiten. Und der muss jetzt eben diesen Fall aufklären und erstmal, ja, stolpert er fast über die Fotografin, die da eigentlich sich in seinen Augen zu sehr einmischt. Und nun müssen sie eben einen Weg finden, diese beiden sehr gegensätzlichen Figuren miteinander zu kooperieren.
Und das zusammenzumachen in dieser ja sehr spannenden Zeit, ne? 1946, 47, so diese Trümmer, die sie da beschreiben. Was hat sie so interessiert an dieser Stunde Null?
Also ich habe ja in den letzten Jahren mich sehr viel beschäftigt eben mit der Weimarer Republik und habe immer wieder erzählt, eigentlich den Weg in die Diktatur. Und zunehmend habe ich mich aber gefragt, was ist denn nach dieser Tabula Rasa 1945, wie wir das heute wahrnehmen, geschehen und wie haben die Menschen das geschafft, sich aus diesem Nichts, aus dieser Katastrophe, die hinter ihnen lag, aus dieser Schuld, aber eben auch aus der auch körperlichen Katastrophe in diesem harten Winter in den Ruinen, sich trotzdem wieder zu erheben, das irgendwie abzuschütteln und weiterzumachen. Das ist ja was zutiefst Menschliches, dass man immer weitermacht. Und das wollte ich einfach gerne literarisch verstehen.
Das ist ja Ihr Ansatz, ne? Dass Sie quasi sind ja auch Historikerin und das ist natürlich sehr fein recherchiert. Und dann kommt da aber Ihre Fantasie noch mit dazu. Wie geht das denn bei Ihnen zusammen? Also wenn Sie zum Beispiel sagen, der König, der ist gezwungen dazu, das zu machen, das ist ja wahrscheinlich ein historischer Fakt, dass es Menschen gab, die das tun mussten. Ja. In welchem Verhältnis steht bei Ihnen Fakt und Fantasie?
Da kann ich keine Zahl nennen, aber es ist schon so, dass ich natürlich erstmal, wenn ich mich so einer Geschichte nähere, sehr viel recherchiere, sehr viele Fotos aus der Zeit anschaue, Filme, ganz viele Quellen lese und für diese Reihe bin ich auch sehr intensiv eingestiegen in die polizeihistorische Sammlung hier in Berlin am Flughafen Tempelhof, wo man wirklich, also wenn ich eingestiegen sage, meine ich wirklich hinabgestiegen, nämlich in die ehemaligen Bunker, wo diese ganzen Berichte, Falldokumente und so weiter eben immer noch archiviert werden. Und dabei habe ich eben zum Beispiel rausgefunden, ja, dass nach 45 ein extremer Personalmangel herrschte, natürlich in allen öffentlichen Stellen, Behörden, denn alle Menschen, die mit den Nationalsozialisten verbandelt waren, die Mitglied der Partei waren, und das waren ja alle in hohen Positionen, waren jetzt eben für die Alliierten untragbar geworden. Und deswegen musste man jetzt Leute finden, die irgendwie politisch sozusagen unbedenklich waren. Und davon gab es gar nicht so viele mehr.
Und dann sind da auch so spannende Details drin, wo ich mich gefragt habe. Also zum Beispiel geht es an einer Stelle um die Kleidung des Kommissars. also neue Polizeikleidung gibt es nicht, da muss er sich so einen alten Mantel anziehen. Und dann steht da, Zitat, aus so einem Sektorenschreiben, fehlende Wintermäntel sind durch schneidige Haltung zu ersetzen. Da habe ich mich gefragt, wow, war das wirklich so? War das die Ansage damals?
Ja, das ist ein Originalzitat aus einem Dokument, was ich auch gelesen habe.
Ja.
Auf so maschinengetipptes Dokument, eben ein Brief, ein Schreiben an diesen Polizeiassistenten, dass solche Dinge eben kompensiert werden mussten. Die Polizei war damals unglaublich schlecht ausgestattet. Sie hatten eben weder Uniform, denn die Uniformen, die es gab, waren ja auch problematisch. Noch hatten sie Waffen, noch hatten sie Autos, die funktionierten, noch fuhr die U-Bahn. Mhm. Also das heißt, sie sind wirklich zu Fuß durch die Stadt gestapft mit einem Knüppel in der Hand und haben versucht, Verbrechen aufzuklären. Und die Verbrecher und Verbrecherinnen hatten auch diese tolle Chance, dass sie einfach nur über die Sektorengrenze verschwinden mussten und dann eigentlich sozusagen sich entzogen haben, dem Zugriff der Kripo. Und also das ist wirklich ein Chaos, muss man sagen, in dieser Situation. Und gleichzeitig fand ich so interessant, rauszufinden oder zu sehen, wie die Entwicklung eben trotzdem sehr, sehr schnell in Richtung neuer Strukturen geht.
Das ist also total spannend, Ihnen zuzuhören. Man könnte denken, ja, reicht ja eigentlich. Also dokumentarisch, historisch könnte das auch schon total spannend sein. Aber natürlich kommt bei Ihnen die Fantasie dazu. Die macht es dann natürlich, da wird dann halt der Krimi draus. Aber ich habe mich gefragt, sind die Fakten immer nur eine Inspiration für Sie? Oder stehen die manchmal auch im Weg, dass Sie denken, ah Mist, eigentlich würde ich es gerne anders erzählen, aber in Wirklichkeit war es halt nicht so.
Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass ich immer am Ende für die Fiktion mich entscheide. Also die Fiktion, die Geschichte, das Narrativ ist für mich das Allerwichtigste. Ich will, dass meine Leser und Leserinnen in der Geschichte abtauchen. Und das kann ich nicht, indem ich einen Dokumentarroman schreibe. Ich lasse mich schon sehr inspirieren von Details, die ich finde. Aber ich glaube, die große Kunst besteht darin, in dem Moment, wo ich anfange, die Geschichte zu schreiben, das eigentlich wieder zu vergessen. Und die Wahrheit, die sogenannte Wahrheit, die es ja sowieso nicht gibt, das wissen ja auch alle Historikerinnen und Historiker, die ja immer nur eine rekonstruierte ist, die darf im Roman auch ein bisschen fantasievoll behandelt werden.
Ja, ist dann ja immer die Frage, ne? Vielleicht kommt man so in der Wahrheit dann am allernächsten oder sowas. Das, genau, da gibt es keine Antwort drauf. Aber klar, Sie schreiben das auf Ihre eigene Art und Weise, Anne Stern. Und ich will gleich nochmal genauer mit Ihnen drüber sprechen, wie Sie diese Stimmung herstellen, dass man da so eintaucht und das alles so plastisch wird. Wir sprechen gleich weiter über den neuen Roman, Die Weiße Nacht. Frau Stern, ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber ich konnte reinlesen und fand es beeindruckend, wie plastisch sich mir dieses alte Berlin da zeigt. Es ist natürlich auch Winter, das passt gerade jetzt auch dazu. Aber ich fand es wirklich spannend, wie fühlbar, wie erlebbar das wird. Und das gibt es ja auch oft, also wird ja oft zu Ihrer Literatur gesagt, dass Sie das eben schaffen, Geschichte so erlebbar zu machen. Ich habe mich gefragt, wie gehen Sie da vor? Wie nähern Sie sich so einer Epoche, damit es plastisch und lebendig wird?
Also ich glaube, der Weg führt immer über den Menschen. Ich muss ganz, ganz nah an meinen Figuren bleiben und darf mich eben nicht zu sehr verlieren in dieser detailreichen Recherche und in diesem ganzen Überbau, den man da erstmal eigentlich aus Theorie baut. Und dann muss ich abtauchen wieder in die menschliche Psyche und ich muss auch die Gefühle und die Empfindungen, die meine Figuren durchleben und teilweise auch durchleiden, vor allem in diesem Roman, ich mute ihnen da ja einiges zu, die muss ich irgendwie auch versuchen, bei mir herzustellen. Und das kann ich und das können wir ja alle. Also wir alle können uns vorstellen, wie es ist, wenn man hungrig ist. Wir alle kennen das Gefühl von schneidender Kälte bei minus 20 Grad draußen im Schnee. Gerade in diesem Winter jetzt in Berlin ist es uns ganz, ganz nah gekommen. Und ich versuche immer diesen Mut zu haben, mich diesen Gefühlen dann eben auch in dem Moment des Schreibens auch wirklich auszusetzen. Natürlich auf einer professionellen Ebene, aber ich glaube, diese Einfühlung ist das Allerwichtigste. Und wenn ich dann meinen Figuren folge durch diese Geschichte, dann geschehen eben auch einfach Dinge, die ich nicht unbedingt vorher schon minutiös durchgeplant habe, sondern ich stolpere mit meinen Figuren eigentlich durch diese Trümmerlandschaft.
Und dann braucht es aber natürlich auch ein Bewusstsein für die damalige Zeit, weil man kann sich in Menschen heute versetzen. Ist vielleicht nochmal anders, als sich in Menschen damals zu versetzen, weil das ja auch nochmal eine andere Zeit war.
Ja.
Und Sie haben auch mal gesagt, so ganz explizit, dass es Ihnen auch immer ums Heute geht. Also ist ja auch klar, um was soll es einem sonst gehen? Aber trotzdem finde ich das interessant. Inwiefern spielt da die Gegenwart des Heute eine starke Rolle, jetzt in diesem Buch zum Beispiel?
Eine ganz große, denn ich glaube, also gerade als ich das Buch geschrieben habe, das war hauptsächlich im letzten Winter, also genau vor einem Jahr, Da natürlich erreichten mich da auch die ganze Zeit Nachrichten aus der Welt. Und das lässt einen ja nicht kalt, zu wissen, dass es im Moment ja wieder Menschen gibt, die zum Beispiel in der Ukraine ohne Strom, Wasser und Heizung jetzt diesen Winter durchstehen müssen. Das ist etwas, was uns wieder ganz nah rückt und was ich jetzt zum Glück eben gerade nicht erleben muss, aber worüber ich mir natürlich schon auch als Schriftstellerin Gedanken mache. Und ich habe jetzt keinen didaktischen Anspruch in meinen Büchern. Ich will jetzt nicht irgendwie den Zeigefinger heben und damit irgendeine Botschaft senden, das überhaupt nicht ist. Ich möchte wirklich eine Geschichte erzählen und zwar schon vorrangig eine Geschichte über damals. Aber unser Erleben und unsere Ängste und Sorgen, aber auch Hoffnungen, die spielen immer in der Literatur, egal ob es historisch ist oder nicht, eine riesige Rolle.
Ja, da passt auch das Zitat, was Sie an den Anfang stellen des Buchs, ich lese kurz vor, von Hannah Arendt: Das Geschichtenerzählen enthüllt den Sinn, ohne den Fehler zu begehen, ihn zu benennen.
Genau, das versuche ich natürlich.
Genau.
Das wäre eben genau, glaube ich, die Grenzüberschreitung, wo es dann eben keine gute Geschichte, keine gute Fiktion mehr ist, dass ich Dinge auserkläre. Das müssen die Leserinnen und Leser irgendwie in meiner Geschichte selber erfühlen. Und wenn sie es nicht tun, ist es auch in Ordnung. Dann lassen sie sich einfach gut unterhalten.
Genau, das macht dann jeder auf seine eigene Art und Weise. Das ist ja der Beginn einer neuen Reihe. Also es ist der erste Fall, so heißt es auch im Titel. Wie ist es denn? Haben Sie schon alles vorskizziert, was da noch so kommt? Wissen Sie jetzt schon, wie viele Fälle werden es noch geben? Wie viele Bände in dieser Reihe? Oder entsteht es jetzt erst im Laufe des Schreibens?
Also ich glaube, das zu wissen. Aber ich stelle dann auch beim Schreiben immer fest, dass ich eben auch wieder von meiner eigenen Geschichte dann manchmal überrascht oder überholt werde. Aber ja, ich habe natürlich schon eine Reihe, eine Serie geplant mit mehreren Bänden. Und es geht ja gerade jetzt erst los. Also wie gesagt, die Menschen kriechen ja gerade erst aus den Ruinen jetzt in diesem ersten Band Berlins. Aber natürlich das Spannungsfeld der Alliierten, der Siegermächte, der Russen, die deutsche Teilung, die ja bevorsteht, die Währungsreform und die ganzen Konflikte, die sich aus dieser Reibung ergeben, die bieten natürlich, denke ich, wahnsinnig viel Stoff für noch viele Bände.
Ich finde es spannend, ich hätte gerne noch einen kleinen Blick in Ihre Schreibwerkstatt, weil ich habe kürzlich ein Interview gehört mit der Autorin Katja Brandes, die schreibt diese sehr erfolgreiche...
Woodwalkers.
Genau,
Woodwalkers. Meine Tochter.
Ist ihre Tochter, genau, das lesen sehr viele junge Menschen. Läuft jetzt auch im Kino, sehr erfolgreich, Woodwalkers. Und mir ist so hängen geblieben, wie sie gesagt hat, früher hat sie 4 Jahre gebraucht, um ein Woodwalkers-Band zu schreiben. Jetzt schreibt sie das in 4 Monaten so runter. Erleben Sie das auch, dass das immer schneller und schneller wird?
Nee, eigentlich nicht. Im Gegenteil, bei mir wird es eigentlich eher immer ein bisschen langsamer. Ich komme allerdings von einem ziemlich schnellen Niveau, weil ich früher wirklich sehr schnell geschrieben habe. Und also 4 Monate würde jetzt für so einen Roman nicht reichen, inklusive Recherche.
Das glaube ich eben.
Gehen wir da schon eher in halbes Jahr bis Jahr Arbeitsprozess. Und das braucht es auch.
Die Schriftstellerin und Historikerin Anne Stern über ihren neuen Roman, Die Weiße Nacht heißt er, der erste Fall für Lou und König, der ist ganz neu erschienen im Pieper Verlag. 400 Seiten hat das Buch, kostet 25 Euro. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir feiern die Buchpremiere dieses Romans nächsten Mittwoch am 11. Februar in der RBB Dach Lounge. Die Lesung ist ausverkauft, da gibt es leider keine Tickets mehr. Sehr begehrt, die Lesung ist aber dann natürlich nachzuhören hier bei uns im Radio am Samstag drauf, am 14. Februar um 16 Uhr auf Radio 3. Und danach natürlich auch auf unserer Seite radio3.de. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute, Frau Stern.
Ja, vielen Dank.